Wer von euch weiß noch, was auf diesem Bild zu sehen ist? Der Triumphzug, genau. Der Triumphus, mit dem die Römer siegreiche Feldherren geehrt haben. Der Sieger, der zieht durch Rom durch und überall am Straßenrand brennen Weihrauchfeuer. Und für die Römer war es so voll so ein Duft, der die Stadt erfüllte des Sieges. Für die Gefangenen, die auch mitgelaufen sind, war es eher so ein Duft des Todes, denn für viele stand am Ende die Hinrichtung auf dem Tagesplan. Und Paulus, der überträgt dieses Bild auf Jesus und seine Gemeinde. Jesus ist der Sieger, der Triumphator. Und jeder, der an ihn glaubt, ist wie so ein Weihrauchfeuer. Wir sind Zeugen seines Sieges und verbreiten, schreibt er, den Wohlgeruch seiner Erkenntnis. Und wer die Predigt letzten Sonntag verpasst hat, kleiner Tipp, www.christusgemeinde-nagold.de oder auf YouTube oder auf Spotify, Werbeblock Ende. Doch, schreibt Paulus, reagieren die Menschen ganz unterschiedlich auf diesen Duft. Und das ist eigentlich kein Wunder. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, denn der Anspruch Jesu, Gottes Sohn zu sein, mit all den daraus folgenden Konsequenzen, der ist zu krass, zu provokant und zu exklusiv, als dass man irgendwie neutral drauf reagieren könnte. Entweder reagieren die Menschen positiv oder negativ. Und beide Reaktionen werden uns begegnen. Doch das ist kein Zeichen dafür, dass Jesus irgendwie zu schwach ist, sondern dass Gnade eben nur geschenkt werden kann. Und wir dürfen von diesem Geschenk erzählen, Zeuge dafür sein. Aber wir sollten uns hüten, die Botschaft vom Kreuz irgendwie verkaufen zu wollen oder schön zu reden, sie abzuschwächen oder ihr die Schärfe zu nehmen. Wenn unsere Freunde oder Kollegen, wenn von denen gar keine Reaktion kommt, wenn es für sie völlig irrelevant ist, was wir glauben, dann sollten wir hellhörig werden. Wenn sie nur so denken, ach, ganz nett, dass du so ein bisschen religiös bist und etwas hast, was dich tröstet, dann sollten wir uns echt mal fragen, was wir ihnen eigentlich vermitteln. Und ich rede auch von mir und von meinen Nachbarn. Wissen meine Freunde und Nachbarn, was ich glaube? Oder verstecke ich Jesus und die Botschaft von seinem Kreuz vor ihnen? Und es geht jetzt nicht darum, den Leuten irgendwas halt gegen den Kopf zu knallen. Nicht darum, jeden Tag mit so einer dick in Leder eingepackten Elberfelder Bibel ins Büro zu fahren und sie zu begrüßen mit, bist du schon in Islams Blut reingewaschen? Oder gar den Menschen ihre vermeintlichen Fehltritte oder die der Gesellschaft aufzulisten. Sondern es geht darum, deinen Duft nicht zu verstecken. Ein Satz, den man nicht aus dem Kontext reißen sollte. Wenn wir schon mehrere Monate mit Menschen gemeinsam unterwegs sind, dann ist es doch eigentlich ganz normal, dass sie auch von dem wissen, was der zentrale Dreh- und Angelpunkt meines Lebens ist, unseres Lebens ist. Weil es einfach zu unserem Leben dazugehört. Es geht nicht darum, krampfhaft irgendwie versuchen, ein Gespräch anzufangen, sondern einfach mit einer Leichtigkeit und mit einer Begeisterung, nur Natürlichkeit von dem zu reden, wovon das Herz eh schon voll ist. Wisst ihr, wir haben manchmal diese Sorge davor, was Menschen denken könnten. So sehr, dass wir lieber schweigen, uns verbiegen, weil wir so ein Worst Case vor Augen haben, das, was passieren könnte. Und darum kann es manchmal ganz hilfreich sein, das mal so durchzuspielen. Was ist denn, wenn Menschen nicht gut darauf reagieren, wenn wir von Jesus erzählen oder einfach unseren Glauben leben? Wenn wir für sie eher so ein Todesgeruch sind? Wie kann ich dann mit diesen Reaktionen umgehen? Was, wenn ich sogar Nachteile habe, weil ich an Jesus glaube? Nur weil ich versuche, seine Werte in der Schule oder im Büro zu leben? Oder genauso wie so manche Diskussion, die aufkommt, wenn mal wieder in den Medien alle Freikirchen über so einen Kamm geschert werden? Oder wenn es einem so geht wie einigen Jugendlichen aus meiner alten Gemeinde, deren Eltern gar nicht so begeistert waren, dass ihre Kinder so oft in die Kirche gingen und an diesen Gott so überzeugt glauben und so Familienessen immer mal wieder zu unschönen Diskussionen oder Spott geführt haben. Oder dann, wenn dir Selbstzweifel hochkommen, in den Momenten, in denen sich dein Leben so gar nicht so anfühlt, als ob der Triumphator an deiner Seite steht. Wenn du krank bist oder wenn Menschen sterben oder zur Last werden. Dann, wenn das Geld knapp wird oder die Kinder in einer schwierigen Phase sind und du dich selbst gar nicht wie so ein Wohlgeruch fühlst. Was dann tun? Lieber so einen Mund halten, den Glauben an Jesus irgendwie verstecken oder an den Nagel hängen und ihn langsam so ausfaden zu lassen, weil man sowieso im Stress ist. Alles nicht mehr so genau nehmen, den Glauben dekonstruieren, nach dem Motto, Liebe ist wichtig und der Rest zählt jetzt nicht so. Diese Dekonstruktion ist gerade so ein Sturm, der durch die christliche Szene fegt und bei dem der Begriff Liebe völlig pervertiert wird. Was tun? Ich möchte euch gleich in einen leckeren Abschnitt in den Hebräerbrief mit reinnehmen. Und dieser Brief, der hat im Neuen Testament so eine gewisse Sonderstellung. Wir wissen nicht genau, wer den Brief geschrieben hat oder an wen er ursprünglich ging. Es gibt verschiedene Spekulationen. Und sehr wahrscheinlich waren sowohl der Autor als auch der Empfänger Juden, die an Jesus glaubten. Und auch für diese Empfänger des Hebräerbriefes gab es so beides. Sie erlebten zuerst diesen großen Moment der Erkenntnis. Dieser Jesus, das ist wirklich Gottes Sohn, er ist real, er soll mein Herr und mein Gott sein. Und dann kam immer mehr zum Glauben und die Gemeinde wuchs. Doch das blieb natürlich für ihr Umfeld nicht verborgen. Und damit kamen diejenigen auf den Plan, für die die Botschaft von Jesus eher so ein Todesduft war. Etwas Abschreckendes, das man auslöschen muss. Und die Verfolgung begann. Wobei Verfolgung ein sehr großes Wort ist, bis hin zu Folter und Tod. So extrem war es bei den Empfängern des Hebräerbriefes damals noch nicht. Aber sie spürten so einen Gegenwind. Menschen gingen plötzlich auf Distanz und mochten sie nicht mehr. Und gerade für Juden, die in einer engen Gemeinschaft leben, ist der Ausschluss aus dieser engen Gemeinschaft schon hart. Und auch von staatlicher Seite wurden die Daumenschrauben, bildlich gesprochen, jeden Tag ein Stückchen enger gezogen. Duft des Sieges, Duft des Todes. Beides war da. Und bei ihnen im Hinterkopf immer dieses bohrende Wissen. Ich müsste jetzt eigentlich nur mit dieser Jesus-Sache aufhören. Und schon wären viele meiner Probleme gelöst. Macht es überhaupt Sinn, an einen zu glauben, den man gar nicht sieht? An jemanden, der mich auch mal in Situationen bringt, die mir erstmal gar nicht gefallen? Warum nicht zurück zum jüdischen Glauben? Zurück in diese vertraute Gemeinschaft der Stammesgenossen? Das hätte sie auch besser vor dem Staat geschützt. Das Judentum war eine Religio licita, also eine erlaubte Religion im Römischen Reich, zumindest zu der Zeit. Das Christentum war eher illegal. Und dann kamen bei ihnen auch noch so inhaltliche Unsicherheiten auf. Was, wenn es mit Jesus gar nicht stimmt? Sollen wir nicht lieber auf Nummer sicher gehen, zurück zu dem Gesetz des Moses, zurück zu diesen kultischen Vorschriften, ein wenig mehr wieder die Kontrolle über das eigene Heil übernehmen und das eigene Leben, statt sich allein auf diesen Jesus zu verlassen? Und für die Leser des Hebräerbriefes stand die Frage im Raum, bleiben wir bei Jesus oder kehren wir zurück zum jüdischen Glauben? Und der Schreiber, wir kennen ihn leider nicht, der bekommt das mit und reagiert mit einem sehr emotionalen Brief. Über 10 Kapitel lang vergleicht er das Alte, in dem die früher lebten, mit dem Neuen und zieht immer wieder dieselbe Bilanz. Es macht überhaupt keinen Sinn, wieder zum jüdischen Glauben zurückzukehren. Jesus ist die Erfüllung des Alten, welches nur so ein Schatten auf ihn war. Jesus ist so, so viel besser. Wir haben dieses große Vorrecht, zu Gottes Füßen direkt liegen zu dürfen. Und das geht über 10 Kapitel lang so. Und dann gibt der Schreiber so 3 Ratschläge. Schau an den Anfang deines Glaubens. Schau, was Glaube bei Menschen bewirken kann. Und schau auf den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und diese Ratschläge, die er damals den jüdischen Christen gegeben hat, die können auch uns gut tun. Denn auch uns werden, wenn wir von Jesus erzählen, schöne und unschöne Reaktionen begegnen. Duft zum Leben, Duft zum Tod. Oder auch dann, wenn in uns selbst diese Zweifel hochkommen, lohnt sich das Ganze noch mit Jesus. Und heute schauen wir uns die ersten beiden Ratschläge an. Und in der nächsten Predigt von mir folgt dann der dritte und wichtigste Punkt. Ratschlag 1. Schau auf den Anfang deines Glaubens. Aus Hebräer 10, die Verse 32 bis 34. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Gedenkt aber der früheren Tage, nach denen ihr erleuchtet wart. Als ihr erleuchtet wart. Das erinnert mich an so einen Gottesdienst meiner letzten Gemeinde. Da kam im Zeugnisteil eine junge Frau nach vorne und erzählte von einem Erlebnis, was sie die Woche vorher mit Jesus gehabt hat. Und in so einem Nebensatz formulierte sie, ja damals, als ich noch nicht erleuchtet war. Und sofort ging so ein Raunen durch den Saal. Klar, denn viele denken bei diesem Wort sofort an so esoterisches Gerede. Und auch ich habe innerlich so die Augen ein bisschen verdreht und musste auch grinsen. Denn diese Frau hat einfach eine Formulierung aus ihrem Alltag genommen. Und er hatte bis wenige Monate davor nichts mit Jesus zu tun. In ihrer Familie waren die eher in so fernöstlichen spirituellen Welten unterwegs. Doch später dachte ich darüber nach und fand den Begriff plötzlich gar nicht mehr so unpassend. Denn ein paar Monate vorher waren wir mit dieser jungen Frau auf einer Konferenz gewesen. Und dort saß sie dann im Zuschauerraum und plötzlich sah sie auf der Bühne eine Person stehen. Kein normaler Mensch. Und sie wusste instinktiv, das ist Jesus. Und sie war völlig verwirrt, weil auch sonst niemand diese Person sah. Und in der Pause fragte sie mich, was das bedeuten könnte und was sie tun kann. Und mir fiel so die Geschichte von Samuel ein und ich sagte ihr, du, wenn du Jesus wieder siehst, dann bete, Jesus, hier bin ich, rede. Und tatsächlich, in der nächsten Einheit sah sie Jesus wieder und sagte Jesus das. Und Jesus sprach mit ihr, so klar und so deutlich, dass sie noch an dem Tag ihr Leben Jesus übergeben hat. Jesus, der ist immer noch der Triumphator. Und in den Jahren nach diesem Geschehen ging das Leben dieser jungen Frau wirklich durch Auf und Abs. Es gab großartige Zeiten mit tollen Gebetserhörungen, mit einer schönen Zeit und tiefen Erfahrungen, aber auch Phasen mit Schuld, Stress und wenig Raum für den Glauben. Und für diese junge Frau war es immer wieder wichtig, zurück an den Anfang zu gehen. Wie war das damals, als Jesus ihr begegnet ist? Was ist ihr da damals klar geworden? Welche Entscheidung hat sie getroffen? Wofür und wogegen? Wer ein großes Ja sagt, der kann viele kleine Neins sagen. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefes führt die Leser immer wieder an den Startpunkt ihres Glaubens zurück. Denkt daran, was Gott euch gezeigt hat. Schon damals haben doch Verfolgung und Entbehrung dazugehört. Nur war ich damals bewusst, ihr habt eine viel bessere Habe. Ihr dürft Jesus kennen. Ihr seid auf der Seite des Gewinners, auch wenn ihr im Moment vielleicht Nachteile habt. Ihr dürft den kennen, der das Leben ist, der euch Freude die Fülle bietet. Eine Freude und einen Frieden, der viel tiefer ist, als Menschen verstehen können. Denkt an das eigentliche Ziel eurer Glaubensreise, die ewige Gemeinschaft mit Jesus, die ihr jetzt schon leben dürft. Das war doch der Grund, warum ihr damals zum Glauben gekommen seid. Es ging nie darum, irgendwie angenehm durchs Leben zu kommen. Schöne Zeiten können dabei sein, aber wundert euch nicht, wenn auch harte Zeiten dabei sind. Das wäre so ein bisschen, als ob man eine Exkursion durch den Regenwald macht und dort wilde Tiere sehen will und sich dann darüber beschwert, dass es im Zeltcamp keine Boxspringbetten gibt. Oder wie eine Beschwerde, die dann Reiseveranstalter Thomas Cook mal geschrieben worden ist. Darin verlangten britische Touristen in Spanien eine Erstattung, weil die Sonne am Nachmittag zu stark schien und man ihnen vorab nicht gesagt habe, dass es im Süden heißer ist als bei ihnen zu Hause in England. Eine völlig falsche Erwartungshaltung. Das Ziel des Glaubens, das war schon immer die Gemeinschaft mit Jesus. In guten wie in schlechten Zeiten erleben zu dürfen, er ist da und da bleibt es. Weil er treu ist und weil er eine Freude gibt, die völlig unabhängig ist von Lebensumständen. Erinnert euch zurück, ermutigt der Schreiber, an den Grund und die Freude, die ihr damals erlebt habt, als ihr euer Leben Jesus gegeben habt. Und das ist auch für uns so wichtig. Egal, ob es so spektakulär war wie bei der Jungfrau aus Ellau oder ob du seit frühester Kindheit schon in christlichen Kreisen unterwegs bist. Beides ist gleichwertig. Denn in beiden Fällen war es nur durch das Eingreifen Gottes möglich, dass es irgendwann zu dieser Erkenntnis kam. Jesus, du bist wirklich der Sohn Gottes. Du sollst der Herr und Gott meines Lebens sein. und hol dir diesen Moment immer wieder in Erinnerung. Warum glaubst du an Jesus? Wo haben sich vielleicht auch bei dir falsche Erwartungshaltungen eingeschlichen, um die es aber eigentlich nie gegangen ist? Und vielleicht ist das auch etwas, was du mal daheim machen kannst. Setz dich hin und schreib deinen Anfang mit Jesus auf. Bitte Jesus, dass er dir das nochmal vor Augen malt. Was ist damals passiert? Und was bedeutet dir Jesus? Und wenn du dich daran nicht mehr erinnern kannst, dann geh an den Moment deiner Taufe zurück. Warum hast du dich damals taufen lassen? Wie war das? Was hast du vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bezeugt? Und übrigens, wenn du nicht weißt, was du anderen von Jesus erzählen kannst, das wäre, im wahrsten Sinne des Wortes, ein guter Anfang. Lesen wir im Bibeltext weiter. Jetzt kommt so eine kurze Zwischenermutigung zwischen den beiden Ratschlägen. Ab Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird der kommen, der da kommen soll, und wird nicht lang ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen, verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seelen erretten. Und ich finde, man merkt so richtig, wie der Schreiber so richtig emotional ist und am liebsten die Leser schütteln würde. Werft euer Vertrauen doch nicht weg. Ihr gewinnt durch Jesus so viel, so eine Riesenbelohnung. Ja, die derzeitige, damalige Situation für die Empfänger des Briefes war herausfordernd. Aber der Schreiber ermutigt sie. Habt Geduld. Jesus wird kommen und einschreiten. Bleibt dran. Vers 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wow, das ist meine Aussage. Muss man nun Angst haben? Sorge davor, dass irgendwann der Druck zu groß wird und man irgendwann getrennt ist von Gott? Ist Glauben nun doch eine Leistung? Wird der, der nicht mal Glauben hat, am Ende doch nicht von Gott gerettet werden? Kurze Antwort auf die letzte Frage. Ja, das stimmt. Derjenige, der nicht mehr an Jesus glaubt, wird nicht gerettet werden. Denn Rettung geschieht allein aus Gnade, die durch den Glauben empfangen wird. Das ist ein Fakt. Aber genauso ist Vers 39 ein Fakt. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen, verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seelen erretten. Beides ist wahr und beides gehört zusammen. Vers 39 ist keine arrogante Selbstüberschätzung des Autors, sondern ein sich klammern an Jesus. Doch dazu kommen wir in der nächsten Predigt, wenn es dann um den Anfänger und den Vollender des Glaubens geht. Und wer so lange nicht warten will, hört euch nochmal die Predigt vom 18.01. an, auf den genannten Plattformen, die Grundlage meines Glaubens. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Heute machen wir aber mit dem zweiten Ratschlag des Autors weiter. Schau, was Glaube bei Menschen bewirken kann. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glauben, das ist nicht das, was wir im Deutschen oft damit verbinden. Dieses, ja, ich glaube, dass morgen das Wetter gut wird. Also ein vielleicht kann es sein, aber ich bin mir nicht sicher. Biblischer Glaube ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ein zutiefst überzeugt sein, ein Nichtzweifeln an den Dingen, die man nicht sieht. Aber ist das nicht ein zu hoher Anspruch? Wie kann ich denn von etwas überzeugt sein, das unsichtbar ist? Etwas, für das es keine handfesten Beweise gibt. Indizien ja, aber Beweise im menschlichen Sinne? Eher nein. Und darum ist Glaube, dieses zutiefst überzeugt sein, immer ein Geschenk von Gott. Wir können diesen Glauben nicht aus uns selbst produzieren. Doch Glaube, der zeigt sich immer auch in der Tat. Wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass das mit Gott wahr ist, dann lebe ich anders. Wobei wir eins nicht vergessen dürfen, du bist ein Weihrauchfeuer, weil du zu Jesus gehörst. Du musst nicht erst durch irgendeine religiöse Leistung erbringen, um für Gott angenehm zu duften. Aber wenn dieses Feuer in dir brennt, dann hat das Folgen. Wer wirklich davon überzeugt ist, dass Jesus der Sieger ist und dass sein Wort mehr Gewicht hat als das, was wir gerade sehen oder fühlen, dessen Leben wird zu einem Duft, den andere wahrnehmen, ganz automatisch. Du bist nicht der Erste, der sich entscheiden muss, worauf er sich verlässt. Auf das, was er vor Augen hat oder auf das, was Gott sagt. Vor dir gab es schon so unzählig viele Menschen, bei denen man sehen konnte, dass Gottes Wort wirklich trägt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, da listet eine ganze Reihe an Beispielen auf. Reale Menschen und ihre Geschichten. Und das ist ein sehr langer Text. Das komplette 11. Kapitel. Der Verfasser erzählt davon Mose, von Abraham, von Josef und vielen weiteren. Ist nun zu viel, um das jetzt hier in der Predigt vorzulesen. Darum lese ich nur den Anfang und den Schluss von Kapitel 11 vor. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und dann kommt diese lange Auflistung an Beispielen. Und zum Schluss schreibt dann der Autor, und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit wäre jetzt zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und von Barak, von Simson und von Jephtha und David und Samuel und von den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen in Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch die Auferstehung wiederbekommen. Andere aber, schreibt er weiter, sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnisse. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt es nicht wert war, sind umgeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. So viele Menschen, normale Menschen wie du und ich, Menschen mit Sehnsüchten, mit Schwächen, mit Wünschen, mit Ängsten, Eigenheiten, normale Menschen, aber mit einem großen Gott, der ihnen einen großen Glauben schenkt, ein so starkes Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht, dass es ihnen wichtiger ist als alles, was sie gesehen haben. Und wenn ich diese Geschichten dieser Menschen lese oder höre, dann begeistert mich das und stärkt meinen Glauben. Gott greift real ein. Glauben ist keine Theorie, sondern wirklich diese Beziehung zu Gott. Und der Schreiber des Hebräerbriefes nennt später diese Menschen, von denen er schrieb, eine Wolke der Zeugen, die uns anspornen soll. Nicht indem wir auf sie schauen, sondern weil wir an ihnen sehen können, wie Gott ist. Sondern auf Jesus, das Ziel des Glaubens. Jedes dieser Leben ist ein Weihrauchopfer, um im Bild des letzten Mals zu bleiben. Ein Zeichen von Jesu Stärke und ein Beispiel dafür, wie stark geschenkter Glaube sein kann. Gott ändert sich nicht. Er ist heute noch dasselbe wie zu Abrahams Zeiten, wie zur Zeit von Paulus oder im Mittelalter. Und darum liebe ich Biografien so, weil ich in ihnen lesen kann, wie Gott handelt. Es geht in erster Linie immer um Gott. Und es gibt da diese bekannten Namen von Biografien wie George Müller, wie Spurgeon, Keith Green, Bill Wilson, Moody, David Pierce, Johnny Erickson Tada und so weiter. Mega spannende Berichte und ich habe sie verschlungen. Aber mich faszinieren auch Geschichten von eher unbekannten Menschen. Zum Beispiel wie die von Christel Busch, einer Berliner Taxifahrerin. Und sie erzählt, wie sie Jesus in ihrem ganz normalen Alltag erlebt. völlig unspektakulär und gleichzeitig voller Begegnungen mit dem Schöpfer dieser Welt. Und wer Buchtipps da braucht, fragt mich gern. Oder die Begegnung mit lebenden Menschen. Ich habe mich mal über 3 Jahre lang hinweg fast jede Woche mit einem alten Mann getroffen, der früher mal Jugendarbeit gemacht hat. Und ich selbst fing erst an. Und von diesem Mann habe ich so viel lernen dürfen. Vor allem aber darauf zu vertrauen, dass Gott handeln wird und nicht ich. Und es nicht auf mich ankommt. Oder auch Biografien von Menschen, die stottern und trotzdem von Gott zum Segen für andere gesetzt wurden. Mir tut das gut zu lesen, um auf das vertrauen zu können, was Gott sagt. Und nicht auf die Schwachheit, die ich bei mir selbst sehe. Ich bin nicht der Erste und auch nicht der Letzte, mit dem Jesus durchs Leben geht. Jesus ist treu. Und jedes dieser Leben ist ein Weihrauchfeuer, das mich ermutigt, meinen Blick auf ihn zu lenken. Wer von euch kennt noch ein Colt für alle Fälle? Erschreckend wenige. Ein Colt für alle Fälle war eine Fernsehserie aus den 80ern. Und in dem Intro flog Colt Sievers, also so ein Stuntman, mit einem Jetpack nach oben. Und jedes Mal, wenn im Intro das kam, stand ich daheim auf dem Couchtisch und bin zeitgleich mit ihm abgesprungen. Kinder sind so. Sie eifern Vorbildern nach. Colt Sievers hat mich in meinem Leben nicht wirklich weitergebracht, auch wenn ich die Serie noch immer toll finde. Aber es gibt so einige christliche Bücher und Hörspielkassetten, die mein Glaubensleben mitgeprägt haben. Denn durch sie konnte ich erfahren, wie gelebter Glaube aussehen kann. Und natürlich sind wir Eltern die größten Vorbilder für unsere Kinder. Das, was wir unseren Kindern vorleben, wird ihre Beziehung zu Jesus ziemlich mitprägen. Wie gut, dass Gott gnädig ist. Und wie oft beten Sandra und ich, Herr, füll unseren Mangel aus. Aber darüber hinaus gibt es heutzutage ja so viele Möglichkeiten, Kinder mitzuprägen. Und wir müssen nicht mal Kassetten mit Bleistift zurückspulen. Ein Tipp, es gibt eine Webseite, die christliche Hörbücher für jedes Alter bündelt und direkt mit verschiedenen Streaming-Anbietern oder zu Kaufmöglichkeiten verlinkt. Finde ich total praktisch. Wer da will, kann mich später nach dem Link fragen. Wisst ihr, es gibt diese riesige Wolke an Zeugen. Wir sind nicht die Ersten und auch nicht die Letzten, die mit Jesus durchs Leben gehen. Er war treu, er ist treu und er wird treu bleiben. Und ich wünsche mir, dass auch mein Leben irgendwann zum Beispiel werden kann. Nicht wegen mir als Person, sondern weil man an meinem Leben erkennen kann, wie gut und wie treu Gott ist. Nochmal die beiden Ratschläge aus dem Hebräerbrief. Schau auf den Anfang deines Glaubens. Schau, was Glaube bei Menschen bewirken kann. Und du wirst entdecken, Jesus, der ist da. Er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Und das steht wirklich über allem, was ich heute gesagt habe. Heute ging es um die unschönen Reaktionen, die uns begegnen können. Und ja, die kann es geben. Doch lasst uns dabei wirklich nie vergessen, was für einen unfassbaren Schatz wir haben. Wir dürfen Jesus kennen. Lasst uns von ihm erzählen. Und das mit einer großen Leichtigkeit und Freude. Die Bibel nennt es Freimut. Nicht erst alles tausendmal durchdenken und auf den perfekten Zeitpunkt warten, sondern in Bezug auf Jesus das Herz auf der Zunge tragen. Wovon der fromm und frei raus, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund eh über. Fröhlich Schritte gehen, weil wir so eine große Wolke an Zeugen haben, an denen wir sehen dürfen, Gott ist da. Amen.